NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Nach dem Rücktritt von Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich im Falle Dati wird der Ton in der Großen Koalition schärfer. Die CSU will am Montag einen Nachfolger benennen. Die Linke setzt im Europawahlkampf auf Geschlossenheit und die Syrien-Konferenz in Genf ist ohne konkreten Folgetermin beendet worden. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Noch ist unklar, wer als Nachfolger von Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich ins Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel nachrückt. Doch der Umgangston in der Großen Koalition hat sich durch den zwangsläufigen Rücktritt des CSU-Politikers deutlich verschärft. Bei einem Treffen der CSU-Spitze in Bamberg wuchs heute der Druck auf die SPD, Konsequenzen aus dem Fall Edati zu ziehen. Friedrich hatte gestern sein Amt als Minister zur Verfügung gestellt, weil er im Oktober den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel über mögliche Ermittlungen gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Edati informiert hatte. Aus Bamberg berichtet Andreas Ebert.
Nach dem Rücktritt von Hans-Peter Friedrich wetterte CSU-Chef Seehofer gegen den Koalitionspartner SPD. Beim kleinen Parteitag in Bamberg fand er klare Worte und forderte Aufklärung innerhalb der SPD.
Ich fordere die SPD auf, an diesem Wochenende ihr Verhalten, ihre Widersprüche aufzuklären. Und wir werden auch in absehbarer Zeit unter den drei Parteivorsitzenden über die Art und Weise der Zusammenarbeit reden müssen.
Die Affäre Edati sei eine SPD-Affäre, gab Seehofer zu verstehen und bezeichnete es als ungewöhnlich, wenn aus der Koalition der Rücktritt eines Ministers gefordert werde. CSU-Chef Seehofer stärkte Hans-Peter Friedrich den Rücken. Von den Delegierten gab es minutenlangen Applaus.
Ich möchte heute im Namen der gesamten Partei unserem Hans-Peter Friedrich unseren Respekt ausdrücken für seine honorige Entscheidung am gestrigen Tage. Ich möchte dir herzlich danken für deine Arbeit und dich ausdrücklich bitten als Parteivorsitzender, dass du deine Ämter innerhalb der CSU weiter ausführst und auch Bezirksvorsitzender der CSU Oberfranken bleibst.
Friedrich hatte zu wenig Rückhalt aus den eigenen Reihen und der Parteispitze. Der Druck wurde zu groß. Eine Entwicklung, die viele seiner Weggefährten schade finden, so auch der Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach.
Ich glaube, sie hätte nicht kommen müssen, wenn man ihm den ein oder anderen Unterstützungsbeweis gegeben hätte, insbesondere auch aus dem Kanzleramt. Ich bedauere das, nach meiner Meinung hat er gar nicht anders handeln können, wie einen Hinweis zu geben. Hätte er den nicht gemacht und Edati wäre in ein hohes Staatsamt gekommen, hätte man ihm vorgeworfen, du hättest warnen müssen. Also von der Warte aus war er in einer Zwickmühle, hat zumindest politisch richtig gehandelt.
Hans-Peter Friedrich wirkte zu Beginn des Parteitags recht gelassen. Ein Redebeitrag war nicht vorgesehen, aber Friedrich nutzte das große Medieninteresse und stellte sich bereitwillig den Fragen der Journalisten.
Ich glaube, dass ich damals nach bestem Wissen und Gewissen in dieser Phase das Richtige gemacht habe. Ich musste den Gabriel darüber informieren, dass da was im Busch ist. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es irgendwelche Hausdurchsuchungen oder irgendwas geben würde, sondern für mich war der abgeschlossene Tatbestand, er steht auf einer Liste und diese Liste wird irgendwann mal bekannt und dann bekommt es eine politische Relevanz, die er vorher kennen muss als künftiger potenzieller Koalitionspartner. Ich glaube, politisch gab es da gar keine Alternative.
Wer das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers zukünftig innehaben wird, ließ Parteichef Seehofer offen. Er habe sich noch nicht einmal Gedanken gemacht.
Ich habe noch keinerlei Gespräche geführt. Das ist auch überhaupt nicht notwendig. Wir werden die Dinge am Wochenende in vernünftiger Form klären. Und am Montag wird eine Entscheidung feststehen, wenn das CSU-Präsidium zusammentritt.
Ein Nachfolger für Friedrich soll also übermorgen benannt werden. Horst Seehofer war das in einem Bericht von Andreas Ebert. Wie geht es nun weiter im Fall Edati? Die Stimmung in der Großen Koalition ist im Keller, der Druck auf die SPD groß. SPD-Chef Sigmar Gabriel schloss jedoch Rücktritte in seiner Partei aus. Aus Berlin berichtet Volker Schafranke.
Längst redet in Berlin keiner mehr von einem Fall Edati und auch der Rücktritt von CSU-Landwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich scheint schneller zu den Akten gelegt, als alle dachten. Denn der Fokus geht in Richtung SPD. Wer wusste hier, wann was und hat es möglicherweise auch weitergetragen? Ins Visier gerät SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Er hat, nach eigenen Angaben, im Herbst vergangenen Jahres mit BKA-Chef Zirke telefoniert und nach Ermittlungen zu Edati gefragt. Zirke hat das bestätigt, allerdings nur das Telefonat. Angaben über Edati habe er nicht gemacht, so Zirke. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Wolfgang Bosbach weiß nicht, wem oder was er Glauben schenken kann.
Mit diesem Vorhalt bringt Herr Oppermann Herr Zirke natürlich in riesige Probleme. Er wirft ihm ja dann auch Verletzung von Dienstgeheimnissen vor.
Grüne und Linke haben darum für die nächste Woche eine Sitzung des Innenausschusses beantragt. Das begrüßt Bosbach ausdrücklich. Der SPD-Innenminister aus Schleswig-Holstein, Andreas Breitner, ist aber zuversichtlich, dass der Sachverhalt genau aufgeklärt werden kann.
Ich schätze mal, dass sowohl Herr Zirke als auch Herr Oppermann sich dazu noch mal äußern werden, das Ganze in Abgleich bringen. Und am Ende, glaube ich, wird es dann auch Klarheit geben, wie dieses Gespräch verlaufen ist.
Unklarheit gibt es aber auch über die Meldung, dass alle 16 Landeskriminalämter über Ermittlungen zu Edati in Sachen kinderpornografischen Materials informiert waren. Das behauptete auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Sein Parteifreund Breitner widerspricht.
Wir haben keinen Hinweis gehabt im Herbst letzten Jahres auf den Namen Sebastian Edati. Insofern stimmt die Aussage nicht, dass 16 Landeskriminalämter in der Bundesrepublik den gleichen Informationsstand hatten wie andere in diesem Verfahren. Schleswig-Holsteinische Landeskriminalamt hat diesen Informationsstand nicht gehabt.
Breitner war im Übrigen der erste SPD-Politiker, der bereits am Donnerstag den Rücktritt Friedrichs gefordert hatte und fühlt sich im Nachhinein bestätigt.
Weil Herr Friedrich als Amtsträger eine Information an das Umfeld eines Beschuldigten weitergegeben hat. Und das geht überhaupt nicht.
Einen öffentlichen Rüffel von Sigmar Gabriel hat er dafür bereits bekommen. Offenbar sieht das der SPD-Chef ganz anders. Breitner selbst sieht die Führungsriege seiner Partei aber nicht in Bedrängnis.
Alle Verantwortlichen haben erklärt, dass sie bereits alles richtig und wahrheitsgemäß gesagt haben. Das glaube ich Ihnen auch. Nichtsdestotrotz wird das jetzt überprüft werden und das wird dieser Prüfung dann ja auch standhalten.
Der Fall Edati wurde zum Fall Friedrich, könnte aber auch noch zu einem Fall für die SPD werden.
Noch viel Unklarheit im Fall Edati, vor allem darüber, wer den SPD-Politiker über möglicherweise bevorstehende Ermittlungen informiert haben könnte. Edati selbst, so schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, hat inzwischen jedoch bestritten, dass ihn jemand gewarnt habe. Und auch was den Ablauf der Ermittlungen angeht, gibt es offene Fragen. Der zuständige Staatsanwalt Jörg Fröhlich hatte bei der Pressekonferenz gestern noch erklärt, seine Behörde habe das Dienstzimmer von Edati im Bundestag versiegeln lassen. Dies ist aber offenbar nicht geschehen. Zu unserem nächsten Thema. In Hamburg kam heute die größte Oppositionspartei im Bundestag, die Linke, zu ihrem Europaparteitag zusammen. Im Mittelpunkt stand das Wahlprogramm für die bevorstehende Europawahl und die Aufstellung der Kandidaten. Da es in der Partei aber durchaus unterschiedliche Positionen zum Thema Europäische Union gibt, rief der Fraktionschef im Bundestag Gregor Gysi seine Partei dazu auf, das Lagerdenken zu beenden. Thorsten Huhn berichtet.
Am Nachmittag gab es noch einmal eine Musik- und Tanzeinlage auf dem Europaparteitag der Linken. Zur Entspannung und vielleicht auch zur Beruhigung der Delegierten. Denn die Auseinandersetzungen innerhalb der Partei gehen weiter. Westdeutsche Landesverbände sehen sich bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Europawahl benachteiligt. Von 10 Plätzen sollen nur 3 an westdeutsche Kandidaten gehen, 7 hingegen an ostdeutsche. Fraktionschef Gregor Gysi rief die Partei zur Einigkeit auf.
Es ist doch Quatsch. Die PDS gibt es nicht mehr, die BASG gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Linke und die sind wir alle. Punkt.
Punkt. Gysi erhielt langen Beifall für seine Worte. Er appellierte an seine Partei, sich auf den Europawahlkampf zu konzentrieren.
Und ich sage das hier auch ganz klar. Der Europawahlkampf ist nicht geeignet, sich auf bestimmte interne Auseinandersetzungen zu konzentrieren. Es geht um viel zu viel. Wir sind zu bedeutsam und müssen endlich diese Kleinkariertheit in jeder Hinsicht überwinden.
Auch hier langer Beifall. Der Chef der Bundestagsfraktion ist immer noch die dominierende Führungsfigur der Linken. Den Streit um die Präambel des Europawahlprogramms, in dem die EU ursprünglich als neoliberal und militaristisch bezeichnet wurde, spielte er herunter.
In Wirklichkeit geht es doch gar nicht um einen inhaltlichen Streit, sondern es waren unglückliche Formulierungen, die wir überwunden haben.
Gysi bekannte sich zur europäischen Idee, stellte aber klar, dass die Europäische Union reformiert werden müsse. Auch die Parteivorsitzende Katja Kipping setzte auf diese Linie.
Es ist unser Europa und die Idee der europäischen Einigung ist eng verbunden mit der Geschichte des Antifaschismus. Die europäische Idee ist zutiefst eine linke Idee, sie ist Teil unserer Geschichte und das Wissen darum, das sollte uns doch alle einen.
Kipping sieht aber die gegenwärtige Politik der Europäischen Union sehr kritisch.
Eine Politik, die Banken verlässlich rettet mit Steuergeldern und die Jugend Südeuropas verlässlich in die Massenerwerbslosigkeit entlässt. Das nenne ich nicht verlässlich, das ist nicht das Europa, was wir meinen, liebe Genossen und Genossen.
Die Linke wolle ein soziales und gerechtes Europa, betonte die Parteivorsitzende.
Wir kämpfen für ein Europa der Umverteilung. Ein erster Schritt dahin ist eine europaweite Millionärsabgabe. Wer Europa will, der muss es den Reichen nehmen.
Sarah Wagenknecht, Wortführerin des linken Flügels, erneuerte ihre überaus heftige Kritik an der Europäischen Union. Die EU sei eine Fassadendemokratie, die Kommission ein Lobbyistenclub für Banken und Konzerne.
Steht doch ganz klar drin, wie sehr wir kritisieren, dass die EU eine neoliberale Politik macht. Eine Politik der Marktentfesselung, eine Politik für Banken und Konzerne und gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegen die sozialen Interessen in der EU. Das haben wir doch klar in unserem Entwurf formuliert. Und da steht auch klar drin, dass wir Demokratieabbau in der EU und über die EU kritisieren.
Am späten Abend werden die Delegierten mit der Wahl der Kandidaten für die Europawahl im Mai beginnen. Es bleibt abzuwarten, ob Gysis Appell hilft oder ob es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Ost- und Westdeutschen Landesverbänden und zu Kampfabstimmungen kommt.
Thorsten Huhn berichtete. Die ukrainische Opposition ist offenbar dazu bereit, das seit Anfang Dezember besetzte Rathaus in Kiew zu räumen. Die Räumung aller besetzten öffentlichen Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt ist eine der Bedingungen für die von der Regierung angekündigte Freilassung der während der Proteste festgenommenen Demonstranten. Einer der Oppositionellen, die während der Proteste gegen die Regierung von Unbekannten verschleppt und gefangen gehalten wurde, ist der Regierungsgegner Dmitri Bulatow. Er ist während seiner Gefangenschaft sogar gefoltert worden. Heute war er in Berlin, um über die Maidan-Bewegung und die Zivilgesellschaft in der Ukraine zu sprechen. Oliver Schosch berichtet.
Dmitri Bulatow ist ein auffällig kräftiger, breitschultriger Mann. Ganz ruhig und langsam, ohne eine Regung im Gesicht, läuft er durch den Pulk von Journalisten nach vorne ans Mikrofon. Dabei fällt auf, dass seine äußerlichen Wunden gut verheilt sind. Unter den Augen sieht man kleine Narben, an seinem rechten Ohr sieht man kein Blut mehr, doch es fehlt eine Ecke. Bulatow erzählt noch einmal, wie er seine Entführung erlebt hat.
Sie haben mir 8 Tage lang auf den Kopf geschlagen. Dann haben sie angefangen, mir ins Gesicht zu schneiden. Sie haben mir das Ohr abgeschnitten. Dann wurde ich auf die Knie gezwungen. Sie haben Nägel durch meine Hände geschlagen. Und während ich festgenagelt war, haben sie mir mit einem Knüppel auf den Rücken geschlagen. Die Männer haben mit russischem Akzent gesprochen. Und es waren absolute Profis. Sie wussten exakt, was sie tun. Sie wollten mich nicht töten. Sie haben mich dann selbst freigelassen. Ich habe insgesamt viel Blut verloren. Die letzten Tage habe ich auf Zellophan in meinem eigenen Blut geschlafen.
Dmitri Bulatow spricht klar und deutlich, doch immer wieder klagt er über Gedächtnisschwierigkeiten. Folgen seines Schädelhirntraumas, wie er sagt, er nehme Tabletten. Als die Journalisten Fragen stellen, verliert er ab und zu den Faden, bittet die Journalisten, die Fragen zu wiederholen. Der 35-Jährige war im litauischen Vilnius in der Reha. Nun ist er nach Deutschland gekommen, um seinen hier lebenden Vater und seine Großmutter zu besuchen. Wie es danach weitergeht, weiß er noch nicht.
Ich gehe davon aus, dass ich und meine Kinder in der Ukraine leben werden. Aber im Moment kann ich nicht zurück, weil gegen mich ein Strafverfahren läuft. Es geht um Demonstrationen in dem Zeitraum, in dem ich entführt war. Es ist also zu gefährlich für mich, zurückzukehren. Und ich nütze der Maidan-Bewegung mehr, wenn ich hier im Ausland darauf aufmerksam mache. Ich werde mich mit verschiedenen Politikern treffen. Und wir werden beraten, wie wir unsere Menschenrechte einfordern können und wie uns die europäischen Länder dabei helfen können.
Dmitri Bulatow will vorerst kein Asyl beantragen. Er betonte mehrfach, dass die Bürger auf dem Maidan nicht weichen, bis ihnen ihre Menschenrechte gewährt werden. Er selbst sehe sich auch als Teil von ihnen und nicht als Politiker. Eine Lösung sei jedoch nur mit einem Rücktritt des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch möglich.
Oliver Schosch berichtete. Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien sind offenbar vorerst gescheitert. Auch die zweite Runde der Syrien-Friedenskonferenz in Genf ging heute nach 6-tägigen Verhandlungen ohne Ergebnis zu Ende und ohne einen Termin für weitere Treffen. Rainer Hartmann berichtet.
Fulminant hat die Friedenskonferenz zu Syrien im Januar in Montreux angefangen, mit einem Tross von Außenministern aus aller Welt. Jetzt, fast einen Monat später, nach einer zweiten Runde in Genf, ist das Ergebnis weiter null. Die beiden verfeindeten Seiten, die syrische Regierung und die Exilopposition, sind sich in der Schweiz erneut kein bisschen näher gekommen. Stattdessen hörte man auf den Gängen des Völkerbundpalastes Sätze wie »Wir haben ein Scheitern vor Augen« oder »Die Verhandlungen sind klinisch tot«. Der UN-Vermittler Lakhdar Brahimi wirkt daher frustriert. Er sagt, jetzt müssten alle zurückgehen und nachdenken über die Frage, wollen wir weitermachen oder nicht.
It is better that every side goes back and reflect and take their responsibility. Do they want this process to take place or not?
Der größte Erfolg der Konferenz ist, dass ein vorzeitiges Scheitern gerade noch abgewendet wurde. Aber ob und wann eine dritte Runde stattfinden könnte, das ist völlig offen. Und weitergehen wie bisher kann es nicht. Einen offenen, konstruktiven Dialog hat es in Genf zu keiner Zeit gegeben. Die Opposition legte einen 24-Punkte-Plan für eine Übergangsregierung vor. Darin wird der Rücktritt von Präsident Assad nicht mehr ausdrücklich gefordert. Ein Kompromiss. Aber die Regierung nahm das nicht mal zur Kenntnis. Das ist sehr, sehr enttäuschend, so ein zermürbter Oppositionssprecher Luai Safi.
It's quite disappointing. The regime would not even really acknowledge that proposal.
Der syrische Vizeaußenminister Mekdal Faisal bekam schon beim Wort Übergangsregierung regelrechte Anfälle. Er selbst spricht gebetsmühlenartig davon, dass zuerst der Terrorismus bekämpft werden müsse und Terroristen seien alle, die gegen die Regierung kämpften.
Those who carry arms against their own people and against their government are terrorists.
Der Kompromiss an die syrische Regierung ist jetzt, dass in einer möglichen dritten Runde zuerst das Thema Terrorismus behandelt werden soll. Das Thema Übergangsregierung soll erst als Punkt 2 auftauchen. Doch die Unterhändler von Präsident Assad haben schon klargemacht, dass sie wenig Interesse haben, überhaupt darauf einzugehen. Es herrscht also weiter Stillstand. Währenddessen gewinnt das syrische Regime weitere Zeit für Angriffe. UN-Vermittler Brahimi will in den kommenden Tagen zusammen mit den USA und Russland eine Lösung für die festgefahrenen Verhandlungen finden. Bei den UN in New York will er US-Außenminister John Kerry treffen, seinen russischen Amtskollegen Lavrov und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Die USA unterstützen die syrische Opposition. Russland steht fester denn je auf der Seite des syrischen Regimes. Beobachter gehen schon länger davon aus, dass die Genfer Gespräche gar nicht funktionieren können, solange die beiden Schutzmächte in der Syrien-Frage im Clinch miteinander liegen. Nur sie könnten die Blockade lösen. Nach einer weiteren verlorenen Verhandlungswoche entschuldigte sich daher der UN-Vermittler Brahimi beim syrischen Volk. Er wisse, dass die zweite Runde der Genfer Friedensverhandlungen bislang viele Hoffnungen zerstört habe.
I'm very, very sorry and I apologize to the Syrian people that on these two rounds we haven't helped them very much.
Wir konnten ihnen leider wieder nicht helfen, sagt Brahimi ans syrische Volk gerichtet, während dort das Leiden und das Sterben weitergehen.
Der Bürgerkrieg in Syrien hat längst auf den benachbarten Libanon übergegriffen. Zumindest indirekt, denn die libanesische Hisbollah kämpft auf Seiten des syrischen Regimes. Und das hat die seit Monaten andauernde, schwierige Regierungsbildung im Libanon zusätzlich erschwert. Doch nun steht die neue Regierung der nationalen Einheit. Der libanesische Ministerpräsident Tamam Salam stellte heute in Beirut sein Kabinett vor. Die Hisbollah ist auch dabei. Jürgen Striak berichtet.
8 von insgesamt 24 Ministerposten gehen an Vertreter der Hisbollah oder ihr nahestehender Gruppierungen, so zum Beispiel der Posten des Außenministers. 8 weitere Minister entstammen dem Lager des früheren Ministerpräsidenten Saad Hariri. Die Rivalität zwischen diesen beiden den Libanon dominierenden Lagern hat 10 Monate lang dafür gesorgt, dass bei den Regierungsverhandlungen kein Kompromiss zustande kam. Verschärft wurde der Konflikt durch den Bürgerkrieg in Syrien. Die schiitische Hisbollah schickte im letzten Jahr Kämpfer ins Nachbarland, die Machthaber Assad stärkten, während das sunnitische Lager um Hariri die Aufständischen unterstützt. Als Regierungschef wurde Tamam Salam bestätigt, der bereits im vergangenen April zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. Salam gehört dem Hariri-Bündnis an und entstammt einer prominenten libanesischen Politikerfamilie. Sein Vater war zwischen 1952 und 1973 6-mal Regierungschef. Kurz nach Bekanntgabe der neuen Minister am Samstag erklärte Salam, dass diese Regierung der Einheit den zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestmöglichen politischen Ausgleich repräsentiere. Es gehe vor allem darum, die nationale Sicherheit zu gewährleisten.
Jürgen Striak berichtete. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten im Golfstaat Bahrain sind heute 2 Polizisten verletzt worden. Einer von ihnen starb später an den Folgen seiner Verletzungen. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen. Mehr als 50.000 Regimekritiker waren heute und in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt Manama und umliegenden Dörfern auf die Straße gegangen. Sie forderten Verfassungsänderungen und mehr Macht für die gewählten Volksvertreter. Carsten Kühntop berichtet.
Mit unserem Blut, mit unserer Seele werden wir dich befreien, Bahrain. So ruft es der Frauenblock einer Demonstration. Seit Tagen gehen Menschen immer wieder aus Protest auf die Straße. Sie erinnern daran, wie vor 3 Jahren die Demokratiebewegung auf dem Perlenplatz in Manama zusammenkam und nicht mehr abzog, bis zur blutigen Niederschlagung Wochen später. Heute, 3 Jahre danach, hat sich nichts zum Besseren verändert, sagt der bahrainische Journalist Mansour Al-Jamri.
Es ist ein Stillstand. Es fehlt eine politische Lösung. Es gibt keine Vision für die Zukunft. Die Regierung tut nach wie vor so, als sei nichts passiert. Niemand begreift dort, dass es ein echtes Problem gibt, das gelöst werden muss. Bahrain, ein mehrheitlich schiitisches Land, wird von einem sunnitischen König regiert, Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa. In vielen Bereichen sind Schiiten benachteiligt, doch stets machten auch Sunniten bei der Opposition mit. Sie fordert einen Übergang zu einer konstitutionellen Monarchie, in der ein demokratisch gewähltes Parlament die Regierung bestimmt. Doch 2 Runden eines nationalen Dialogs haben nichts gebracht. Noch immer sind es die Hardliner im Herrscherhaus, die den Ton angeben. Allen voran der Ministerpräsident, der seit 1971 im Amt ist, ohne Unterbrechung, und der Hofminister. Das Herrscherhaus scheint das Problem schlicht aussitzen zu wollen, zumal das Leiden der Wirtschaft durch großzügige Hilfe aus Saudi-Arabien gelindert wird. Ob der König von Bahrain der Demokratiebewegung überhaupt entgegenkommen könnte, wenn er wollte, das bezweifeln viele. Der Bahrain-Experte Justin Gingler beobachtet das Land vom benachbarten Katar aus. Das Königreich lässt ihn schon lange nicht mehr einreisen.
Everyone acknowledges that.
Jedem ist klar, dass die anderen Golfstaaten, vor allem die Saudis, keinen Präzedenzfall sehen wollen, bei dem Massenproteste zu substanziellen politischen Zugeständnissen führen würden. Ganz gewiss haben die anderen Monarchien kein Interesse an einer politischen Liberalisierung in Bahrain. Eine internationale Menschenrechtsorganisation hat seit Beginn des Aufstands mindestens 89 Tote gezählt. In den Gefängnissen säßen nun mehr als 3000 politische Häftlinge. Amnesty International klagt, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt werde. Die Entwicklung der letzten 3 Jahre in Bahrain ist aus Sicht von Amnesty schlicht eine kontinuierliche Spirale der Repression.
Carsten Kühntop berichtete. Nach 1,5 Wochen gehen an diesem Wochenende die 64. Filmfestspiele in Berlin zu Ende. Morgen ist noch ein Publikumstag, heute Abend jedoch fällt die spannende Entscheidung. Die goldenen und silbernen Bären werden vergeben. 400 Filme aus aller Welt liefen auf der Berlinale, 20 davon sind im Wettbewerb angetreten, darunter 4 aus Deutschland. Gesa Ufer schaut zurück auf die Filmfestspiele und voraus auf die Bärenfavoriten.
Es war ein guter Jahrgang, da sind sich Kritiker und Publikum einig. Richard Linklater, der amerikanische Independent-Regisseur, der bereits 1995 für seinen Film Before Sunrise einen silbernen Bären erhielt, wird am deutlichsten als Siegerkandidat gehandelt. Linklater holte über einen Zeitraum von 12 Jahren dieselben Darsteller jedes Jahr wieder vor die Kamera und erzählt so den Werdegang eines jungen Texaners vom Erstklässler bis zum Studenten. Denkbar auch, dass einer der 4 deutschen Beiträge das Rennen macht. Dominik Grafs unkonventioneller Kostümfilm »Die geliebten Schwestern« etwa, in dem die Liebe Schillers zu 2 Schwestern im Mittelpunkt steht.
Ich habe mich verlaufen. Können Sie den Weg zum Marktplatz?
Freilich. Bis zum Ende der Häuserreihe. Dann links. Eine dunkle Gasse geradeaus, dann kommen Sie zum alten Kirchhof.
Wie kann das sein?
Dann wieder.
Wenn Frauen den Landkarten lesen, bedarf es dazu nicht eines männlichen strategischen Überblicks und Gestaltungswillens?
Sie meinen so, wie er vor allem beim Krieg für ihn unerlässlich ist?
Auch Dietrich Brüggemanns formal streng inszeniertes Werk »Kreuzweg« über ein junges Mädchen in einem streng katholischen Umfeld fand viele Fans. Edward Bergers »Jack« über 2 vernachlässigte Berliner Kinder und Feo Aladaks Afghanistan-Film »Zwischen Welten« scheinen aus der ersten Reihe der Favoriten herausgefallen zu sein. Gestern, am letzten Tag des Wettbewerbs, starteten noch Filme aus Österreich und Japan. In Makando erzählt die in Österreich und im Iran aufgewachsene Regisseurin Sudame Mortesai von einer Flüchtlingssiedlung am Stadtrand von Wien und von einem tschetschenischen Jungen, der nach dem Tod des Vaters nur schwer seine Rolle in der Familie findet. Der Film des japanischen Regiealtmeisters Yoji Yamada, Das kleine Haus, schildert die dramatische Liebesgeschichte eines Dienstmädchens. Was den Berlinale-Favoriten betrifft, so brachte der Freitag bei den meisten Zuschauern keinen Sinneswandel. Richard Linklaters Film bleibt der Favorit. Aber Berlinale-Jurys gelten als unberechenbar und so könnte die Wahl des Gremiums, in dem auch der 2-fache Oscar-Preisträger Christoph Waltz und James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli sitzen, bei der Frage nach dem besten Film am Ende auf ein völlig anderes Werk fallen. Fest steht schon jetzt, die 64. Berlinale wird in guter Erinnerung bleiben. Für das gute Abschneiden der insgesamt 4 deutschen Beiträge und für die vielen prominenten Berlin-Besucher wie George Clooney oder Catherine Deneuve, die im frühlingshaft milden Berlin für viel Glanz und Glamour sorgten.
Gesa Ufer berichtete. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Das heißt heute Bundesliga und Olympische Winterspiele in Sotschi. Im Studio ist Fabian Wittke.
Ein dramatisches Spiel gab es heute in Braunschweig. Der Tabellenletzte gegen den Vorletzten oder auch Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV. Endstand 4:2. Für die Niedersachsen ein Lebenszeichen, für den HSV der Fall ins Koma. Es war die 7. Pleite in Folge. Wie geht es jetzt weiter? Nach Trainer Bert van Marwijk mit ihm.
Ja.
Ja, hat er geantwortet auf die Frage, ob er morgen noch Trainer beim HSV sei.
Ja.
Und weiter sagt Trainer Bert van Marwijk.
Ich bin Coach von HSV und ich lasse die Spieler nicht im Stich.
Ja, bis morgen stimmt es wohl tatsächlich noch, aber es wird eine lange Nacht, heißt Krisensitzung in Hamburg. Und dann wird wohlmöglich morgen eine Entscheidung fallen, ob der Trainer beim Hamburger SV auch in der Zukunft noch Bert van Marwijk heißt. Werder Bremen hat einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Beim 1:1 gegen Mönchengladbach erzielten die Bremer den Treffer zum Ausgleich erst kurz vor dem Ende. Für Werder-Trainer Robin Dutt mehr als nur ein Unentschieden.
Moralischer Sieg, wenn wir uns darauf einigen können. Es ist natürlich nur ein Punkt in der Tabelle. Aber ich glaube, für die Moral war er einfach gut, weil die Jungs in der zweiten Halbzeit es biegen wollten. Auch mal spielerisch einen Gegner versucht haben, hinten reinzudrängen. Und dass die Leute uns sofort wieder uns so unterstützen. Ein moralischer Sieg.
Und Mönchengladbach wartet damit weiter auf einen Sieg in der Rückrunde. Es gab jetzt 3 Niederlagen und heute dann eben ein Unentschieden. Frust für Max Kruse.
Also wenn du nach Bremen fährst und gegen eine Mannschaft, die 20 Punkte hat, 1-0 führst und dann solche Kontermöglichkeiten hast, dann musst du das 2-0 einfach machen, denn der Sack ist zu. Und dann lassen wir uns hinten reindrängen und in der 89. Minute machen wir einen dummen Fehler, kriegen wir einen Freistoß gegen uns, wo wir einen Einwurf für uns haben. Das darf uns einfach als Mannschaft da oben nicht passieren.
Und die weiteren Ergebnisse. Dortmund schlägt Frankfurt 4:0, die Bayern gegen Freiburg ebenfalls 4:0 und Hoffenheim gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 4:1. Zum Ende gehen wir nochmal nach Sotschi zu den Olympischen Winterspielen und zu unserem Reporter Dirk Walsdorf. Heute Halbzeit bei Olympia. Deutschland hat 12 Medaillen geholt, heute noch einen Super-G und im Teamwettbewerb im Langlauf. Silber und Bronze gab es da. Heute geht's noch für die Skispringer von der Großschanze los. Ist da heute Abend noch was drin?
Da ist vor allem leider viel zu viel Wind drin. Im Ruski-Gorki-Skisprung-Center windet es schon seit Stunden. Der Probedurchgang wurde abgesagt. Jetzt wird gesprungen mit einiger Verspätung. Aber alle haben Sorgen, dass das kein fairer und olympiawürdiger Wettbewerb wird, sondern vielleicht eine Windlotterie. Wir hoffen, dass es doch noch ein guter Wettbewerb wird. Wenn dem so ist, dann haben die Deutschen durchaus Medaillenchancen. Allen voran Severin Freund. Der machte zuletzt im Training einen extrem guten Eindruck. Auch Andreas Wellinger und Marinus Kraus sahen gut aus. Der Topfavorit heißt Kamil Stoch, kommt aus Polen, hat schon von der Normalschanze gesiegt. Aber im Moment haben wir, wie gesagt, ganz andere Sorgen. Wir wünschen uns alle, dass der Wind nachlässt, damit dieser olympische Wettbewerb dann auch zu olympischen Bedingungen durchgeführt wird.
Danke, Dirk Walzdorf, live aus Sotschi.
Und das war der Sport mit Fabian Wittke und das Echo des Tages mit Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.